Gut, lass uns in die Offenbarung gehen. Lass uns Offenbarung aufschlagen. Kapitel 19. Kapitel 19? Kapitel 19. Kapitel 19. Wir haben gesehen in Kapitel 19, wie Johannes gesehen hat, wie er von Gott gesehen hat, das Hochzeitsmahl des Lammes, das Hochzeitsmahl Jesu, die endliche, ja, die Vereinigung zwischen dem lebendigen Gott und seiner geliebten Gemeinde. Und wir haben gesehen, dass sichtbare Wiederkommen Christi auf Erden, wie es uns hier geschildert wird ab Vers 11. Der Himmel öffnet sich und Christus kommt verherrlicht auf weißem Pferd mit all seinen Heerscharen aus dem Himmel. Und wir haben gesehen, dass er zum Gericht kommt als gerechter Richter. Und ich will da nochmal ansetzen und einfach diese Verse lesen. Und wir lesen mal ganz bis zum Ende, damit wir einmal die Verse für heute vor Ohren, vor Augen haben. Verse 11 bis 21 von Kapitel 19. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Jesus kommt sichtbar wieder mit seinen Heerscharen. Herrlich! In mächtiger Gestalt, auf weißem Pferd. Wir haben gerade auf dem Hinweg ein Lied gehört von Lothar Kosse, Messias, und da wird genau diese Stelle erwähnt, dass der Messias dann kommen wird, dass er kommen wird auf weißem Pferd. Und dann heißt es so schön, von einer ganzen Welt verehrt. Wenn man diesen Zug des Königs, des Herrn aller Herren, des Königs aller Könige aus dem Himmel sich vorstellt, unsere Vorstellung, soweit wir uns das überhaupt vorstellen können, ist es doch so, dass wir denken, so, wow, das ist ja Wahnsinn. Da müsste jetzt ja eigentlich der rote Teppich ausgerollt werden. Eine riesige Masse von Menschen jubeln diesem wunderbaren König, der aus dem Himmel kommt, zu. Das ist aber nicht der Fall. Nein, vielmehr ist es so, dass alle Könige dieser Erde sich versammeln, um Krieg zu führen. Sie erwarten ihn nicht mit großem Jubel. sondern in absoluter Gegnerschaft, in absoluter Feindschaft. Und dann wird gesagt, wird uns vor Augen geführt, hier sind zwei Heere, die aufeinandertreffen. Da ist das eine Heer, der mächtige König aller Könige, der Herr aller Herren, auf weißem Pferd, in weißen Kleidern. Und dann das ganze Heer hinter ihm. Wie sieht das aus? Die sehen alle gleich aus. Die sehen genauso aus. Die sitzen auch alle auf dem weißen Pferd und haben weiße Gewänder an. So, und dann sehen wir das andere Heer. Was ist da? Da sehen wir das Tier. Das Tier, das ist der Begriff für den Antichristen. Für denjenigen, der die politische Macht in Händen hält, die Macht auf der Erde, die ihm vom Satan, vom Widersacher gegeben worden ist, in diesen letzten 7 Jahren der Bedrängnis. Und dieser Widersacher ist da, dieser Antichrist, das Tier, und dazu kommen Könige der Erde und dann die Heere dazu. Und dann wird uns ein bisschen mehr auch über diese Heere gesagt. Da gibt es Tausendschaftsführer, da gibt es Mächtige, da gibt es Freie und Sklaven, da gibt es Geringe und Große und auch Pferde. Wie sehen diese beiden Heere aus? Ich fand das auffällig, das ist mir so erstmal überhaupt ins Auge gesprungen, das erste Mal ins Auge gesprungen. Dieses Heer des Antichristen, das ist völlig hierarchisch durchstrukturiert. Da gibt es ganz klare Machtordnungen. Da gibt es den Obersten, der Antichrist, dann gibt es die Könige, dann gibt es die Tausendschaftsführer, Mächtige, Große, Kleine, Sklaven, Freie. Alles, was es so geben kann. Und es gibt ein klares Machtgefüge. Macht spielt eine ganz große Rolle in diesem Reich des Antichristen. Wer hat die Macht? Wer hat wie viel Macht? Wir wollen sehen, dass wir möglichst genug Macht haben, viel Macht haben, so viel wie möglich. Kampf um Macht wird uns geschildert in dieser Zeit der Bedrängnis, wie der eine König den anderen sozusagen übertrumpft. Und letztendlich geht es um die Macht, Machtstruktur. Und was ist mit dem Heer des Christus? Die sind alle eins. Sie sind nicht abgestuft nach Rangordnung. Da geht es nicht um die Macht. Dieses Heer ist erneuert. Und da werden wir gleich noch zu kommen, wie das kommt, wo das eigentlich herkommt, warum das anders ist, ganz anders, dieses Heer. Und wir sehen auch der Antichrist und sein Heer, schwer bewaffnet, wenn ich mir vorstelle, was es heutzutage so alles an Waffen gibt auf dieser Erde. Ich glaube, dass das vielleicht sogar noch heftiger wird, was der Antichrist und sein Heer an Waffen alles aufbieten wird. Was für Power, was da für Gewalt hintersteht, hinter diesem Riesenheer. Und auf der anderen Seite sehe ich das Heer Gottes. Die sind alle unbewaffnet. Die einzige Waffe, die sie mit sich führen, das ist derjenige, der da vorne reitet. Das ist Christus, der in seinem Mund ein zweischneidiges Schwert hat. Das ist die einzige Waffe. Wir werden da noch mal genauer drauf eingehen. Also, sie kommen und wollen Krieg führen. Sie wollen nicht ihm zujubeln, sie wollen Krieg führen. Und dann, das bezieht sich ganz deutlich auf, oder hier wird aufgenommen etwas, was wir vorher schon gehört haben, und zwar bei den Zornesschalen. Und das wollen wir nochmal aufschlagen. Kapitel 16 ist das ein bisschen zuvor. Wir haben hier vorher so einen Einschub gehabt, wo die Hure Babylon betrachtet wurde, das religiöse System. Und wie dann das religiöse System und das politische System, das ökonomische System gefallen ist. Die Hure Babylon, das haben wir hier zwischendurch gehabt. Jetzt greift Johannes sozusagen den Faden wieder auf. Gott zeigt ihm, wie es weitergeht. Und das ist in Kapitel 16 und wir lesen es einfach zur Erinnerung. Und ich möchte auf ein paar Dinge hier nochmal eingehen, weil ich das wichtig finde. 16, Vers 10 bis 16. Es beginnt mit der fünften Schale. Das, was wir hier in Kapitel 19 sehen, ist das, was in der sechsten Schale passiert. Aber wir nehmen die fünfte Schale noch mit hinzu, um zu begreifen, warum und wie das alles so zustande gekommen ist. Zur fünften Schale steht in Vers 10, der fünfte Engel goss seine Schale aus, die Zornesschale Gottes, auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Es ist so weit, dass dieses Reich des Antichristen, der so herrlich sich selbst inszeniert hat, sich auf den Thron gesetzt hat, sich anbeten lässt, der ein Weltreich regiert, ein wirklich weltumspannendes Reich, dieses Reich wird verfinstert, die Herrlichkeit weicht. Sie ist nur ein äußerlicher Schein. Gott gießt seinen Zorn aus und das, was Wirklichkeit ist, wird offenbar, die Finsternis dieses Reiches. Und dass die Menschen, die in diesem Reich sind und die sich diesem Antichristen verschrieben haben, die ihr Herz an ihn gehängt haben, sie schreien vor Schmerzen, weil die ganze Herrlichkeit, auf die sie ihr Vertrauen gesetzt haben, diese menschliche, scheinbare Herrlichkeit, sie ist weg. Es ist finster. Und sie schreien und vor Schmerzen und beißen sich in die Zungen vor Schmerzen. Und was tun sie? Sie verfluchen Gott und tun nicht Buße. Das ist die Grundsituation. Gott kommt in eine Welt von unbußfertigen Menschen hinein. Sie sind nicht bereit, den Herrn des Himmels zu empfangen als Herrn der Herren und König der Könige, sondern sie wollen Krieg mit ihm führen. Sie sind in Feindschaft. Sie sind unbußfertig. Und dann geht es weiter. Der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und seine Wasser vertrockneten, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Gott lässt das hier zu und er bringt es sogar so weit, dass er ihnen die Möglichkeit eröffnet, sich hier zu sammeln. Sie kommen zusammen, etwas passiert mit der Erde, Wege entstehen, wo vorher keine Wege da waren, und dann kommen sie zusammen. Und warum kommen sie zusammen? Ich sah aus dem Mund des Drachen, das ist der Satan, der Teufel, und aus dem Mund des Tieres, das ist der Antichrist, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist das andere Tier aus Kapitel 13, derjenige, der die Menschen dazu bringt, das Bild des Antichristen anzubeten, der sozusagen der Propagandaminister ist, was wir so schön im Dritten Reich schon hatten, Herr Goebbels, der alles dafür getan hat, damit der Nationalsozialismus, das Dritte Reich und sein Führer Hitler einen messianischen Status hatte. Na, das sehen wir da vorgebildet im Grunde. Und hier wird das im Grunde sozusagen dann völlig offenbar werden. Und was passiert mit diesen dreien? Dem Satan, demjenigen, der die Macht, der dem Tier, den Antichristen die Macht gibt, und dem Tier und dem falschen Propheten. Aus ihrem Mund kommen drei unreine Geister, wie Frösche. Ich finde das interessant, das zu vergleichen nochmal mit dem Bild, was wir eben hatten, die beiden Heere. Und was ist mit dem Heerführer? Aus dem Heerführer des göttlichen Heeres kommt ein zweischneidiges Schwert. Aus dem Mund des Tieres kommt ein unreiner Geist wie ein Frosch. Ich meine, das mit dem Schwert finde ich auch sehr strange, sehr merkwürdig, ne? Aber wenn da so ein Frosch rauskommt, Gut, es gibt einige, die ekeln sich vor so manche Sachen, manche nicht. Aber also ich finde das schon eine ziemlich eklige Vorstellung. Wabbelig. Obwohl, ja, Reptilien sind ja gar nicht so wabbelig und eklig, wie man immer denkt, ne? Aber gut. Und dann steht hier in Vers 14, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln, zu dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen. Also diese drei senden Verführungsgeister aus, damit die Könige sich zusammensammeln und letztendlich diesen Krieg führen. Wenn ihr mal nochmal zurückdenkt an den Irakkrieg, wie das alles anfing und wie die USA versucht haben, Verbündete zu finden. Und dann wurde eine große Show gemacht, eine schöne PR-Aktion. Der Irak hat Giftwaffen und was weiß ich alles. Ne? Und ich sage euch, in allem, wo man kann darüber streiten, wie man diesen Krieg beurteilt, wie auch immer, nur die ganze Mechanik, wie das abgelaufen ist, so stelle ich mir das hier auch vor. Da wird ein mordsmäßige Show aufgefahren. Dämonische Geister werden ausgesandt, um die Könige dahin zu bringen, zu sagen, wir müssen etwas unternehmen. Da wird was passieren. Der Himmel wird sich öffnen. Dieser Gott des Himmels, der irgendwie hier nur Stress macht auf der Erde, der wird kommen. Wir müssen uns zusammentun. Wir müssen unbedingt was unternehmen. Und dann kommen sie alle zusammen. Und schließen sich alle zusammen und denken, ja, wir werden es zusammen, werden wir ihn besiegen. Wie damals beim Turmbau zu Babel. Gemeinsam schaffen wir das. Wir werden es schaffen, ohne ihn. Und genauso kläglich, wie der Turm damals gescheitert ist, wird auch dieser Zusammenschluss aller Nationen scheitern. Und dann passiert hier sowas Merkwürdiges. In diesem Bericht von der sechsten Zornesschale ist plötzlich so ein Vers eingeschaltet. Da sagt Johannes, beziehungsweise Gott, der ihm dieses offenbart, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und dann geht's weiter. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Ich finde diesen Einschub sehr wichtig und der hat Bezug zu dem, was wir eigentlich dann sehen in Kapitel 19. Dieses große Heer Gottes, sie sind alle bekleidet. Sie haben reine Gewänder und das haben wir letztes Mal gesehen. Was sind das für Gewänder? Die sind gewaschen im Blut des Lammes. Das sind Menschen, die wissen, dass sie gesündigt haben, dass dass sie angewiesen sind auf die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und die das nicht nur wissen, sondern das auch praktiziert haben, die ihre Sünde bekannt haben und die umgekehrt sind und Buße getan haben. Das sind diese Menschen, sie sind bekleidet. Und hier sagt Jesus uns ganz direkt, und er sagt es der endzeitlichen Gemeinde, das ist ein gleicher Vers, den er zu Laodicea, der letzten der sieben Gemeinden, gesprochen hat. Da hat er das auch schon gesagt. Du denkst, du bist reich, du hast es, du bist stark, bist du aber nicht. Und dann sagt er, du bist schwach, du bist arm, du bist nackt. Sieh zu, dass du von mir Kleidung dir besorgst. Dass du von mir Kleidung bekommst, dass du bekleidet wirst, dass deine Blöße nicht offenbar wird. Was ist mit dieser Blöße gemeint? Diese Blöße ist das, was wir im Sündenfall sehen. Adam und Eva haben gegen Gott rebelliert und haben gesagt, nein, wir probieren das aus. Wir hören nicht auf Gottes Wort, wir vertrauen Gott nicht mehr. Nein, wir hören auf den Widersacher, wir probieren das aus mit dieser Frucht. Das wird doch was Gutes sein. Und dann nehmen sie es und was tun sie? Sie erkennen, dass sie nackt sind und schämen sich und versuchen, ihre Blöße zu bedecken, ihre Schuld irgendwie loszuwerden. Sie verstecken sich und sie können aber nicht versteckt bleiben. Gott ruft sie und sieht sie, wie sie sind. Und deswegen ruft Jesus hier uns auf, ruft die endzeitliche Gemeinde auf, damit du nicht so dastehst vor Gott wie Adam, als er gesagt hat, wo bist du? Wie Adam und Eva. Du sollst bekleidet sein. Ich möchte dich bekleiden. Was hat Gott gemacht? Er hat Adam und Eva bekleidet mit dem Fell von dem ja, von dem Lamm, was er geschlachtet hat, das erste Todesopfer, was sozusagen unser Sündenfall gebracht hat, der Menschen Sündenfall ist, dass ein Tier geopfert wurde. Und mit diesen Fellen von diesen Tieren wurden Adam und Eva bekleidet. Das ist ein Sinnbild für die Gnade Gottes, für das, was Jesus für uns getan hat. Gut, und darauf gehe ich gleich nochmal ein. Jetzt haben wir also diese Versammlung in Kapitel 19. Versammeln sich die Heere. Und jetzt gibt es ja das Wort Harmageddon, ist ja so beliebt, ne, weil das ja so schön fremdartig klingt und auch so unheimlich und so, ne, endzeitmäßig, und deswegen werden dann schöne Filme gemacht und dann gibt es ein riesiges Gemetzel. Die Schlacht von Harmageddon hat nicht stattgefunden. Es gibt keine Schlacht bei Harmageddon. Es gibt keinen Krieg. Was wird uns gesagt? Es wird uns gesagt, das Tier und der falsche Prophet werden ergriffen, in den Feuersee geworfen, und die übrigen wurden mit dem Schwert getötet. Die können ihre ganzen Waffen da gar nicht einsetzen. Da passiert gar nichts. Das Schwert aus dem Mund Christi tötet sie alle. Warum? Was soll das? Was soll das bedeuten? Das Schwert aus seinem Mund, das wisst ihr alle. Ja, nicht alle. Vielleicht wissen es nicht alle. Was ist das Schwert? Das zweischneidige Schwert, was aus seinem Mund kommt. Lass uns dazu Hebräer 4, Vers 12 lesen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wovon hier die Rede ist, ist von dem Wort Gottes. Und es ist nicht einfach irgendein Wort, sondern es ist das richtende Wort Gottes. Das Wort Gottes, was alles durchleuchtet, wird hier gesagt. Alles ist bloß und aufgedeckt, nackt, wie Adam und Eva. Bloß, die Schuld ist offenbar. Und das Schwert trennt, zerstört die Sünde. Dieses Wort Gottes ist das richtende Wort Gottes, was die Sünde richtet. Und alles ist offenbar vor diesem Wort Gottes, vor diesem richtenden Wort Gottes. Deswegen sagt Jesus, seh zu, dass du bekleidet bist mit weißen Gewändern, damit du nicht nackt bist vor Gott und du gerichtet wirst. Deine Schuld offenbar wird und du getötet wirst vom Wort Gottes. Das Wort Gottes tötet, wird uns hier gesagt. Das Wort Gottes tötet. Das ist für uns erstmal ja etwas, was schwer zu erfassen ist, schwer zu fassen ist. Es wird uns auch gesagt in Kapitel 19, nicht nur, dass das Schwert aus seinem Mund geht, sondern dass der Name dessen, der auf diesem Pferd sitzt, Christus, dass er das Wort Gottes ist, dass er Wort Gottes heißt. Es ist nicht nur das Schwert aus seinem Mund, sondern er selbst ist das Wort Gottes. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, ja, wie ist das mit Gott? Gott zu begegnen, ihm von Angesicht zu begegnen, das wird uns im Alten Testament gesagt. Das ist nicht eine lockere, einfache Sache. Das geht nicht mal so eben. Sondern auch das tötet. Lass uns mal nach vorne schlagen. 2. Mose 33. 2. Mose 33, Vers 18. Mose sagt in seiner Begeisterung für Gott, nachdem Gott dem Volk Israel vergeben hat, seinen Götzendienst mit dem goldenen Kalb. In seiner Begeisterung sagt er, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott aber antwortete, ich werde alle meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Warum nicht? Weil in der Gegenwart des heiligen Gottes, des gerechten Gottes, die Sünde nicht bestehen kann. Und weil wir Menschen sind, die von Sünde behaftet, mit Sünde behaftet sind, von der Sünde bestimmt sind. Wir alle. Paulus sagt, auch ihr, die ihr gläubig geworden seid, auch ihr habt mit der Sünde zu tun. Ihr seid auch Fleisch. Deswegen vergehen wir im Angesicht Gottes. Wir können es nicht ertragen. Wir können nicht Gott von Angesicht zu Angesicht sehen von uns aus. Gott sagt hier Mose ganz klar, das kannst du nicht, du bleibst nicht am Leben. Das ist das, was wir in Kapitel 19 in der Offenbarung sehen. Die Menschen stehen da und sie können nichts tun. Sie können ihre Waffen nicht einsetzen, sie können nicht Krieg führen. Sie werden einfach von dem Schwert niedergemetzelt. Sie können nicht bestehen, weil sie in ihrer Sünde vor Gott nicht ihren Mund öffnen können. Sie vergehen. Wir vergehen vor Gottes Angesicht. Und das ist uns nicht klar heute. Warum nicht? Weil wir natürlich über viele Jahrhunderte hinweg gab es die verschiedensten Auswüchse. Es gab natürlich immer die Situation, dass Menschen ihre Macht missbraucht haben im religiösen System und andere Menschen Angst gemacht haben und gesagt haben, Gott ist furchtbar, er macht dich zur Schnecke. Da fehlt das Evangelium, das, was uns frei macht. Aber was das Problem geworden ist in unserer Zeit, ist, dass wir durch liberale Theologie, durch liberales Denken, Gott ist plötzlich nur noch der liebe kleine Gott, der immer Eitertei macht. Der Großvater auf der Wolke, der irgendwie so ein bisschen zittert und sagt, uiuiui, ich gebe dir mal einen Zehner oder einen Zwanziger oder einen Fünfziger. Ja, und manche sagen, ja, der ist ja eigentlich schon längst gestorben jetzt. Ne? Gibt's gar nicht mehr. So, na, das ist die Situation, in der wir leben. Aber diesen mächtigen, heiligen, gerechten Gott, dem wir nicht gegenübertreten können, aufgrund unserer Sünde, wo wir vergehen, der uns richten wird, den wollen wir nicht mehr haben. Und das ist genau diese Welt, die sich zusammentut und sagt, da kommt dieser gerechte Richter, ja, der kommt jetzt tatsächlich, anscheinend geht es doch los. Er ist doch, es gibt ihn wohl doch. Und sie haben ihre Herzen so verhärtet und wollen diesen gerechten Richter nicht haben, wollen nicht, dass er alles zurechtbringt. Denn er kommt, um alles zurechtzubringen, alles in Ordnung zu bringen, was kaputt gegangen ist. All das, was wir Menschen zerstört haben, will er in Ordnung bringen, wenn er da kommt. Aber sie sehen das nicht als positiv. Sie sehen das nur als Angriff an sich selbst, weil sie an ihrer Sünde festhalten, an ihrer Rebellion gegen Gott. Und deswegen wollen sie diesen Richter nicht haben, deswegen tun sie sich dann zusammen, um gegen ihn Krieg zu führen. Sie sind Feinde Gottes. Wir sind Feinde Gottes, wenn wir an unserer Sünde festhalten. Und Gott sagt, da kann kein Mensch vor mir bestehen in seiner Feindschaft mir gegenüber, weil ich gerecht und heilig bin und ihr seid es nicht. Aber er sagt Mose auch, komm, Ich will aber gerne meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich in meine Gegenwart ziehen. Ja, dann mache ich das mal so. Ich stelle dich, wie heißt es dann so schön? Weiter sagte der Herr, Vers 21, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Felsen als Bild für Jesus Christus, unseren Felsen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Das ist diese Situation im Alten Testament mit dem Opfer, wo die Menschen Gott nicht begegnen konnten und Gott aber eine Möglichkeit geschaffen hat durch das Opfer von Tieren, dass sie in die Gegenwart Gottes kommen konnten, dass sie gereinigt werden konnten. Aber jetzt kommt etwas viel Größeres. In 1. Korinther 3 lesen wir das. Ich müsste heute wieder mal ein bisschen springen. Aber das hält ja auch wach, ne? Oder? Gut. Müssen wir schon wieder aufstehen jetzt gleich? Ja, einige sind schon gleich wieder wach geworden. Brauche ich nur androhen. Gut, okay. Ah, ihr habt es echt schwer mit mir, ich weiß. Erzähle ich euch so schwere Sachen am Sonntagmorgen. 2. Korinther 3. 2. Korinther 3. Habe ich 1. Korinther? 2. Korinther 3. Entschuldigt bitte. Und da spricht Paulus von seinem Dienst, das Evangelium zu verkünden. Wir leben, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir hier das Gericht in Offenbarung 19 sehen, wir leben noch in einer anderen Zeit. Wir leben in der Zeit der Gnade, in der es möglich ist, noch umzukehren. Dieses große Heer hat keine Möglichkeit umzukehren. Sie wollen auch gar nicht. Sie sind verhärtet in ihrer Feindschaft gegen Gott. Sie können nicht mehr umkehren, sie wollen auch nicht mehr. Und wir sind aber in dieser Situation und Gott ruft uns. Gott hat etwas Neues gebracht. In dieser Situation, wo Mose seine Herrlichkeit sehen wollte, hat er gesagt, ja, ich lasse meine Güte an dir vorbei, aber ich muss die Hand über dich halten, ich stelle dich in die Felsenhöhle. Jetzt kommt was Neues. Paulus sagt, ab Vers 4 lese ich mal, solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Hier, der Buchstabe tötet, das ist das Wort Gottes, was aus dem Mund Christi kommt. Das Wort Gottes, das Richtende, Wort Gottes, das Gebot, das Gesetz, es tötet. Aber, er sagt, es ist noch etwas anderes da. Es gibt noch etwas anderes. Nicht nur den Buchstaben des richtenden Wortes Gottes, sondern es gibt auch noch den Geist Gottes, der lebendig macht. Das, was getötet wurde, kann wieder lebendig gemacht werden. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Und jetzt geht's so weiter und so weiter. Das lassen wir mal aus, die Verse, ein bisschen kompliziert. Und machen mal bei Vers 12 weiter. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. In der Verkündigung des Evangeliums, ne? Und tu nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Das spricht von der Endzeit, von der großen Bedrängnis, wo Israel sich zum Herrn bekehren wird. Und Er spricht hier also über die Zukunft und sagt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Also genau anders, als es im 2. Mose geschrieben wird. Da wird gesagt, wir können Gottes Angesicht nicht sehen, sonst sterben wir. Und hier sagt Paulus, ja, wir können. Es wird so geschehen, dass wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen werden, seine Herrlichkeit. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Hier sagt er, in dem Moment, wo ich ihn ansehe, werde ich nicht vergehen, sondern ich werde verwandelt in sein Bild. Und das ist das andere Kriegsheer, was wir sehen. Sie sehen aus wie Jesus, sie sind verwandelt in sein Ebenbild. Sie sind Kinder Gottes, so wie er der Sohn Gottes ist. Wir sind alle Brüder und Schwestern, die wir dann gemeinsam dort im Kriegsheer hinter Christus her auf die Erde reiten werden, auf weißen Pferden, so durch die Luft. So. Ja. Alles Geschwister, alles Brüder und Schwestern. Und vorne unser großer Bruder Jesus. Etwas ganz anderes als dieses andere Kriegsheer, wo es um Macht und Geltung geht. Wo das Fleisch regiert. Und kehren wir nochmal zurück zu Offenbarung 19. Mit dem Fleisch, darauf will ich jetzt hinaus. Was wird getötet? Was wird getötet? Diese Menschen, die dem Antichrist folgen, die ihn anbeten, die ihn verherrlichen, die ihm folgen, die sich mit ihrem ganzen Leben ökonomisch, politisch, religiös sich diesem Antichristen verschrieben haben. Sie werden getötet. Und was steht dann hier? Vorher kommt es schon in Vers 17. Oh, das hört sich so schön eklig an. Dass der Engel ruft, ne, zu den Vögeln des Himmels, kommt her zum großen Mahl Gottes und fress das Fleisch von, ja, und Fleisch von dem und Fleisch von dem. Fleisch und Fleisch. Und dann, Vers 21, ganz am Ende der Vers, die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Es geht um das Fleisch. Und das Fleisch ist bei Paulus, Paulus erklärt uns das, das Fleisch, das ist das menschliche Dasein, was beherrscht ist von der Sünde. Es geht nicht einfach nur hier um so eine bestimmte Körpermasse hier. Darum geht es hier vielleicht auch. Aber es geht auch um den Menschen als in seiner Form, wie er der Sünde folgt und der Sünde untergeordnet ist, der Sünde dient. Und mit dem Fleisch ist das so eine Sache. Ich möchte gerne mit euch nochmal wieder eine Stelle lesen. Ihr dürft heute viel lesen. Und zwar, wir lesen das auch gerade im Hauskreis. Ich fand es interessant, dass das hier so reinpasst. Galater 5, Vers 13 bis 26. Das Fleisch, das ist etwas, was uns hier heute schon beschäftigt. Das Fleisch, dass der Mensch Fleisch ist, dass er der Sünde folgt, was ihn letztendlich bis dahin führt, dass er dem Antichristen dann folgen wird. Die Sünde führt uns dahin, dem Antichristen zu folgen. Die Sünde ist das, was in uns, was sich gegen Gott stellt, was Feindschaft gegen Gott bedeutet, wo ich nicht bereit bin, auf sein Wort zu hören, wo es mir zu nervig, zu anstrengend ist, zu blöde, wo ich mich lieber mit anderen Dingen befasse, die entspannter sind, die irgendwie lockerer sind, wo ich nicht so herausgefordert werde. Wo ich irgendwie aus dieser Situation herauskomme, einem Gott gegenüberzustehen, der mich letztendlich mit dem Tod bedroht. Na, da will ich lieber nichts mit zu tun haben. Paulus sagt aber, unser Weg ist ein anderer. Jesus Christus ist gekommen und hat gerufen, tut Buße, kehrt um. Und darüber hinaus, sagt Paulus,
Jesus Christus ist gestorben. Er ist den Tod gestorben für uns. Was hat das für eine Folge für uns? Lesen wir mal, Kapitel 5, Vers 13 fangen wir an. Ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Und hier das Wort Gesetz müssen wir uns wieder vorstellen als das Wort, das richtende Wort Gottes, was aus dem Mund Christi kommt. Wenn wir im Geist wandeln, sagt er uns hier, wenn wir vom Geist geleitet werden, dann werden wir nicht von diesem Schwert niedergemetzelt, sondern wir können vor Gottes Angesicht stehen und werden in sein Ebenbild verwandelt, können seine Herrlichkeit ansehen, können uns begeistern an ihm. Und dann sagt er, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, und dann kommen diese ganzen Werke des Fleisches, das, was aus dem Fleisch, aus einer fleischlichen Haltung heraus alles entsteht, an Zerstörung, an Kaputtem, an Bösem, alles, was da rauskommt aus einem Menschen heraus, der der Sünde dient. Und dann in Vers 21, von denen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Sehen wir in Offenbarung 19, werden niedergemetzelt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das Wort Gottes trifft sie nicht. Die aber dem Christus Jesus angehören, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist der entscheidende Punkt. Warum werden diese Tausende und Abertausende und Millionen von Menschen, die Christus auf weißem Pferd mit weißem Gewand folgen, nicht von dem Wort Gottes gerichtet? Warum? Nicht, weil sie nicht auch Fleisch sind, nicht, weil sie nicht auch Sünder sind, sondern weil sie den Richterspruch des Wortes Gottes angenommen haben und auf ihr Leben angewendet haben. Sie haben sich selbst gerichtet, sie haben das eigene Fleisch gerichtet. Um das nochmal zu verdeutlichen, den Zusammenhang hier auch, was passiert bei einer Kreuzigung? Bei einer Kreuzigung wird ein Verbrecher, ein Schwerstverbrecher auf brutalste Weise hingerichtet und gedemütigt vorher, gefoltert, gedemütigt und dann stirbt er am Ende, am Kreuz, an Erstickung zumeist. Und was passiert an dieser Hinrichtungsstätte? Was kommt da an? Sieht man so schön in dem Film The Passion. Da kommen Vögel an und hacken sich Fleisch raus aus diesen fast Gestorbenen oder schon Gestorbenen. Und teilweise wurden die da einfach hängen gelassen, bis sie aufgefressen waren. Teilweise wurden sie auch abgenommen, wenn man irgendwie wieder jemanden da aufhängen musste, wurden sie abgenommen und einfach den Berg hinten runtergeschmissen. Und da unten in dem Tal, ja, das war ein gefundenes Fressen für die Vögelchen. Ja. Das Fleisch wurde gefressen. Genauso wie in Offenbarung 19. Diese Hinrichtung durch das Wort Gottes, durch das richtende Wort Gottes, führt dazu, dass die Vögel ordentlich was zu fressen kriegen. Und Paulus sagt, die, die wir Jesus Christus angehören, wir, die wir hier sitzen, wenn wir sagen, wir sind Christen, wir haben den Herrn angenommen, dann sollen wir so sein. Wir sollen unser Fleisch richten, auf das es schön von den Vögeln gefressen wird. Und das meint, dass ich radikal sein soll mit der Sünde, die in mir ist. Ich habe im Moment
manchmal mit einem meiner Kinder zu ringen, zu rechten. Und da habe ich so einen Spruch gebracht und der ist mir jetzt so in der Vorbereitung nochmal so richtig klar geworden, wie Gott mir doch tatsächlich einen Geistesblitz mal geschenkt hat in der Erziehung. Ich habe gesagt, sei streng mit dir selbst, damit ich nicht streng mit dir sein muss. Und genau das ist das geistliche Prinzip. Paulus sagt uns an anderer Stelle auch, wir sollen uns selber richten, damit wir nicht gerichtet werden. Sei streng mit dir selbst. Töte das Fleisch. Kreuzige es. Damit du lebst, damit du vor Gott stehen kannst. Gott ist gnädig. Gott vergibt dir all deine Sünde. Er ist für deine Sünde gestorben. Aber er möchte dich auch frei machen von aller Sünde, die dich immer noch belastet, die immer noch versucht, in deinem Leben Einfluss zu gewinnen. Die dich dahin und letztlich dich dahin führen will. Jakobus sagt uns das im ersten im Jakobus 1. Die Sünde, ne, die nimmt ihren Anfang in der Begierde. Und wenn die dann so richtig ausgewachsen ist, dann kommt die Sünde. Und wenn die Sünde so richtig ausgewachsen ist, dann kommt der Tod. Ja, es gibt diesen Kreislauf, der uns immer weiter wegzieht von Gott, der uns immer stärker in eine rebellische Haltung Gott gegenüber hineinführt. Was hilft uns da? Da hilft uns das Wort Gottes, dieses Schwert, was aus dem Mund Christi kommt. Dieses Heer hat keine Waffen, nur der eine hat vorne das Schwert. Aber jetzt, wo wir hier leben in dieser Gnadenzeit, sagt Paulus in Epheser 6, wir haben Waffen, wir haben eine Waffenrüstung, wir haben auch ein Schwert, um zu kämpfen. Jetzt müssen wir kämpfen. Jetzt ist die Zeit, wo wir kämpfen müssen. Nicht dann, später brauchen wir nicht mehr zu kämpfen. Da kämpft Christus für uns. Und er hat auch schon gekämpft am Kreuz für uns. Wir stellen uns auf seinen Sieg, wir versuchen das Feld zu behalten, aber wir müssen auch kämpfen. Wir müssen ein Stück weit selber kämpfen und wir nehmen das Schwert in die Hand. Paulus sagt, das Wort Gottes ist dieses Schwert. In Epheser 6 steht es in der Waffenrüstung. Und wir wenden dieses Schwert an. Und wie sollen wir das anwenden? Die Reformatoren, Luther hat gesagt, das Gesetz, das Gebot ist durchaus sinnvoll für uns, dass wir es benutzen und auf uns anwenden. Wie benutzen wir das? Unter anderem eine dieser Möglichkeiten, wie ich das Gesetz anwende, ist, dass ich es mir als Spiegel vorhalte, mich selber beschaue, mich selber ansehe im Gesetz, im Wort Gottes und sehe, wie bin ich beschaffen, wie sehe ich aus. Und wenn ich in den Spiegel gucke morgens und denke, und meine Haare irgendwie so und so und so und so, ne? Was mache ich dann? Dann nehme ich doch einen Kamm irgendwie, ne? Und versuche das ordentlich zu machen, ne? Ist doch ganz logisch, wenn ich denn normal ticke, ne? Kann ja auch anders sagen, ich kann so und so und so und so und denke, das sieht ja cool aus, irgendwie so ein bisschen alternativ. Okay, cool, gehe ich mal los, ne? So kann ich auch drauf sein. Nein, wir sollen in den Spiegel Gottes gucken und sollen dann reagieren. Ja, wie reagiere ich? Indem ich richte, indem ich sage, ich sehe meine Sünde, ich sehe mein Versagen im Wort Gottes. Na, nehmt doch hier diese Verse in Galater 5, die Werke des Fleisches, das machen wir gerade im Hauskreis. Und das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber ich finde es total wichtig, dass wir das nehmen und wirklich intensiv damit arbeiten. Wir arbeiten so viel. Wir studieren so viel. Wir legen so viel Wert auf unsere Ausbildung. Wie viel Wert legen wir darauf, dass unser Leben, dass in unserem Leben Frucht wächst für Jesus? Wie viel Studium wenden wir dazu auf? Und das ist hier ein Studium nicht im Sinne von, ich lerne hier tolle Sachen auswendig, sondern es ist ein Lebensstudium. Ich nehme das und beziehe es auf mein Leben. Ich nehme hier die Werke des Fleisches und prüfe mich selbst. Und wenn ihr euch prüft, dann seht ihr, jeder hat hier andere Probleme, was sein Fleisch angeht. Wir sind nicht alle gleich. Der eine hat Probleme im sexuellen Bereich. Kommt nicht klar. Kriegt das nicht auf die Reihe. In den Ordnungen Gottes zu wandeln. Der andere hat Probleme, hier ein anderer großer Problembereich, den Paulus hier anspricht, ist der ganze Bereich Aberglaube. Für manchen ist das ein Problem. Und das ist nicht unbedingt etwas, was man immer irgendwie mit Okkultismus und so weiter in Verbindung bringt. Aber Glaube kann auch bedeuten, dass ich, Götzendienst wird hier ja genannt, kann auch bedeuten, dass ich in einer frommen Szene eine bestimmte Methode, ein bestimmter Prediger, das ist derjenige, der mir Heil bringt. Ist auch eine Art von Götzendienst. Oder, ich habe jetzt in der Zeitung einen schönen Artikel, den wollte ich unbedingt vorlesen. Mal wieder hier. Letztes Mal habe ich auch Zeitung gelesen, oder? Habe ich heute letztes Mal Zeitung gelesen? Oder vorletztes Mal? Mensch, wo ist denn der? Jetzt muss ich nur gucken, ob ich den noch habe. Das ist ja ärgerlich. Naja, vielleicht soll ich ihn dann nicht lesen. Da ist er. Kleine Notiz, aber ich finde es, die Wortwahl, das ist so, also es kann einen treffen, wenn man offen dafür ist. Hört mal zu. Ja? Die Nachrichten. Herzstück des Wohnzimmers steht oben drüber. Köln. Das Fernsehgerät ist nach wie vor das Herzstück des deutschen Wohnzimmers. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung von TNS Emnit im Auftrag von IP Deutschland hervor. Der Blick in die Wohnstuben verriet den Wissenschaftlern, nach wie vor wird das Wohnzimmer in aller Regel nach dem TV-Gerät ausgerichtet. Kein Wunder, verbringen doch die Deutschen ab 14 Jahren, jüngeren Untersuchungen zufolge täglich fast 4 Stunden vor der Flimmerkiste. Dabei sind die Geräte heute größer denn je. In 46% der Haushalte stehen der Studie zufolge Flachbildschirme. In 4 von 10 Haushalten ist der Fernseher der teuerste Einrichtungsgegenstand im ganzen Haushalt. Auch in 50% der Kinderzimmer und 44% der Elternschlafzimmer stehen inzwischen TV-Geräte. Allerdings ist Fernsehschauen häufig ein Gemeinschaftserlebnis. Das hört sich ja wieder gut an, ne? Mehr als die Hälfte, 54%, der Befragten gucken gemeinsam mit Freunden und Bekannten. Für 52% liefert das Fernsehen willkommenen Gesprächsstoff. Hört sich auch gut an, ne? Wie viel Gesprächsstoff liefert das Wort Gottes für uns? Paulus sagt, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Wie wirkt sich das aus, wenn ich über das Fernsehen rede? Klar, Leute, ich will das Fernsehen nicht völlig hier im Grund und Boden sprechen. Es gibt durchaus sinnvolle Sendungen, keine Frage. Und dann ergeben sich auch gute Gespräche daraus, wenn man das denn so praktiziert. Klar, aber wie oft ist das einfach nur Müll? Wie oft bringt uns das nicht weiter wirklich? Es ist ein kleiner Altar, der da gebaut wird in unseren Häusern. In ganz Deutschland. Das Wohnzimmer ist auf den Altar ausgerichtet. Götzendienst. Seht ihr, Leute, wir müssen uns prüfen im Wort Gottes, damit wir nicht völlig einschlafen. Diese Sachen hier, Fernsehen, Unterhaltung in unserer Gesellschaft, dient dazu, uns zu verblöden, uns stumm zu machen, uns müde zu machen, dass wir nicht mehr geistlich reagieren. Na, wir müssen lernen, da härter mit uns selbst zu sein, wirklich. Na, unsere Gesellschaft flüstert uns ein, gönn dir was, gönn dir was, gönn dir was. Ne? Oh, heute gönne ich mir mal so richtig schönen, gemütlichen Fernsehabend, Beine hoch und so weiter, und, entspannt und so. Und hinterher, du hast überhaupt nichts davon. Irgendwo, ja, es war irgendwie in dem Augenblick war es okay, aber irgendwo, es lässt dich, so oft lässt dich sowas leer zurück. Du hast im Grunde nicht viel davon. Gut, okay, also das dazu. Aber nehmt das doch, dann kommt das weiter mit dem ganzen zwischenmenschlichen Bereich. Darauf geht Paulus ein, in Kapitel 5, Vers 20 dann. Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien. Da geht's richtig zur Sache. Ganz viele kleine Dinge. Also wenn wir wirklich da anfangen, das ernst zu nehmen und uns damit da in Spiegel zu betrachten. Neidereien. das kann so viele verschiedene Ebenen beinhalten. Das kann mich so betreffen, wo ich denke, oh, der ist so begabt und der hat so viel und ich habe nicht, warum nicht? Und da wächst eine bittere Wurzel, die sich dann in meinem Verhalten dem anderen gegenüber ausdrückt. Ich kann dem anderen nicht mehr gerade gegenüber ins Gesicht sehen. All diese Dinge, die kommen aus dem Fleisch, sagt Paulus. Das ist, die Ursache ist dein Fleisch, dass es um dich geht, dass du der Herr deines Lebens sein willst, dass du nicht Gott den Herrn deines Lebens sein lassen willst. Und das musst du töten. Das musst du radikal kreuzigen, damit die Vögel was zu fressen haben. Gut. Letztendlich ist es so, dass gut, gehen wir nochmal einmal zurück zum Text hier. Offenbarung 19. Wir können Teil dieses großen Heeres sein, was Christus nachfolgt. Wir können Freude darüber empfinden, dass Gott endlich Ordnung in diese Welt schafft, endlich diesen ganzen Mist beiseite schafft, der uns selber Probleme macht und der diese ganze Welt kaputt macht. All diese Sünde, die in uns am Wirken ist, die gegen Gott und seine guten Ordnung aufbegehrt, all das wird er an diesem Tag, wo er sichtbar erscheint, wird er in Ordnung bringen und wird regieren in 1000 Jahren. Das werden wir nächstes Mal dann sehen. Freuen wir uns darüber? Warten wir darauf? Oder sind wir eher wie diese große Masse von Leuten, denen ihr Fleisch lieber ist als Christus? Denen es lieber ist, darin zu beharren, in dieser Haltung gegen Gott, und die sich so verhärtet haben, dass sie durch alles, was Gott so wirkt, an Gutem, sein Evangelium, seine Gnade, aber auch seine Gerichte, seine Strafen, dass sie sich davon nicht in ihrer Haltung beeinflussen lassen, sondern so hart werden, dass sie nur noch gegen Gott sind, dass sie Feinde Gottes sind. Wir sind alle Feinde Gottes gewesen, sagt Paulus. Und Christus ist für uns gestorben, für seine Feinde, für uns. Und es ist Gnade, dass wir stehen dürfen, dass wir gehen dürfen mit dem lebendigen Gott. Und in dieser Gnade sollen wir bleiben. Wir sollen darin bleiben, immer wieder dieses Gewand uns reinigen lassen, das wirklich zu praktizieren. Wenn ihr euch im Spiegel betrachtet und seht, da sind diese Runzeln und Flecken, dann wascht euch. Macht das ganz praktisch. Bekennt die Sünde. Bekennt einander die Sünden, sagt Jakobus. Ich finde das, ich kann das nicht oft genug betonen. Es ist so wichtig. Prüft euch im Wort Gottes. Bekennt einander die Sünden, dass ihr gereinigt werdet. Dass ihr geheilt werdet, sagt Jakobus. Das hat was mit Heilung zu tun, innerer Heilung auch. Wenn du bitter bist, wenn du zornig bist, wenn du mit Verletzungen nicht richtig umgehen kannst. Jesus ist ständig verletzt worden. Und er konnte damit gut umgehen, er konnte lieben, er brauchte nicht Rache zu üben, er brauchte nicht zornig zu sein und bitter zu werden. Warum nicht? Weil er voller Vergebung und Gnade war. Und wir können und dürfen auch voller Vergebung und Gnade für unseren Nächsten sein, aber die Voraussetzung ist, dass wir selber mit Gott in Ordnung sind. Wenn du bitter und zornig und ärgerlich bist auf jemand anders, weil jemand anders an dir gesündigt hat, da stimmt was mit deiner Beziehung zu Gott nicht, weil du selbst nicht gereinigt bist in deinem Herzen. Es liegt nicht an Gottes Gnade. Gottes Gnade ist da, aber du nimmst sie nicht in Anspruch. Das ist das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Ihm ist alles vergeben, alle Schuld ist ihm erlassen worden, die riesengroße Schuld. Und was tut er? Er geht raus und schnappt sich einen seiner Mitknechte, der ihm so 10 Euro schuldet und bedrängt ihn und will ihn ins Gefängnis schmeißen, weil er ihm sein Geld nicht sofort zurückgibt, sondern sagt, ich hab Erbarmen, ich gib's dir später, was er selber dem König gegenüber gesagt hat. Bitterkeit, Unvergebung entsteht daraus, weil wir selber nicht in der Vergebung leben, weil wir diese Vergebung selber nicht in Anspruch nehmen, weil wir nicht wirklich uns reinigen lassen. Also, das ist das Zentrum. Jesus hat damit angefangen. Als er gepredigt hat, hat er gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist schlicht und einfach die Grundbotschaft, mit der wir in dieser Gnadenzeit leben sollen, Tag für Tag. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Das ist alles. Aber wir müssen es tun. Nicht einfach nur Hörer des Wortes sein. Nicht hier sitzen und denken, oh, stimmt, ist richtig. Und gehen raus und Jakobus sagt, werdet Täter des Wortes. Seid nicht so dumm wie ein Mensch, der in den Spiegel guckt, weggeht und sofort vergessen hat, wie er aussieht. Sondern blickt tief hinein in das Gesetz der Freiheit, sagt er dann. Und das ist eben das richtende Wort Gottes. Und dieses Richten wirklich auf mein Leben anzuwenden und anzunehmen, Gottes Urteil über mein Fleisch wirklich anzunehmen, aber auch zuzugreifen zu dem wunderbaren Evangelium, zu der Gnade Gottes, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, dass er dieses Fleisch ist, was da am Kreuz hängt. Nicht mein Fleisch, mein Körper, mein Ich muss vergehen. Ich muss nicht vergehen, sondern er ist für mich am Kreuz gestorben. Sodass das Töten des Fleisches ist etwas Innerliches, etwas in meiner inneren Haltung, aber es betrifft nicht mein Menschsein mehr. Diese große Menge, die wird in ihrem Menschsein vernichtet, weil sie an ihrem Fleisch hängt, weil sie an ihrem Fleisch klebt, weil sie nicht mehr trennbar ist von ihrem Fleisch. Aber wir können uns heute noch in dieser Gnadenzeit von unserem Fleisch trennen. Wir können sagen, nein, das Urteil Gottes über das Fleisch ist gerecht. Und deswegen sage ich ja zu deinem Gericht über meine Sünde und nehme dein Opfer am Kreuz für mich, nehme ich an. Lass uns beten. Jesus, ich lobe und preise dich für die Gnade, dass du uns begegnet bist, dass du dir den weiten Weg gemacht hast auf die Erde, um uns Bruder zu sein, um unser Bruder zu sein, alles zu tragen, auf dich zu nehmen. Und noch viel mehr, du hast unsere Schuld, unsere Sünde aufgenommen, weil du in der Gleichgestalt des Fleisches gekommen bist. Du hast dich hinrichten lassen, obwohl du nichts getan hast, obwohl du ohne Sünde warst, Jesus. Wir loben und preisen dich und beten dich an, dass du dich hingegeben hast für uns, um uns frei zu machen von dieser furchtbaren, bösen Macht der Sünde, die uns immer wieder wegzieht von Gott, dem Ursprung des Lebens, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Gnade. Herr, reinige du uns heute Morgen und gießt du deinen Geist aus, dass wir erneuert werden, dass wir erleben die Kraft deines Geistes in unserem Leben, die uns zu Überwindern macht, die uns hilft zu kämpfen, das Wort Gottes anzunehmen und anzuwenden auf unser Leben. Und dass wir lernen, nicht locker mit uns selbst zu sein, gerade da, wo wir so unsere Probleme haben, da, wo wir mit dem Fleisch so unsere Schwierigkeiten haben. Wir wollen nicht da nachsichtig mit uns sein, mit unserem Fleisch, sondern wollen lernen, radikal zu sein, Jesus, wie du radikal warst mit der Sünde. So radikal, dass du gestorben bist am Ende. Und so radikal, wie du sein wirst, wenn du wiederkommst, Herr. Mit deinem Wort alles richten wirst, Herr, was der Liebe, dem Guten, was Gott widersteht und in Feindschaft ist. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir deine Gnade kennenlernen durften und dass wir darin leben dürfen und dass wir mit Hoffnung und Zuversicht auf den Tag sehen können, wenn du wiederkommst. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.